Der weiße Stern von Ini Lorenz. Es liest Anne Moll.
Mexiko, Bundesstaat Coahuila y Texas, im Jahr 1830 am Rio Colorado. Die beiden Reiter auf der Anhöhe wirkten wie Standbilder. Selbst ihre gescheckten Pferde regten kein Schwanzhaar, um die Stechmücken zu vertreiben. Walter Fichtner spürte, wie ihm die Hände feucht wurden. Er empfand es wie ein lautloses Duell um die Frage, wer als Erste die Nerven verlor und zur Waffe griff. Seiner Büchse war er sicher, doch er verfügte nur über einen mit einer Kugel geladenen Lauf. Damit konnte er einen der beiden Indianer niederschießen. Für den zweiten, mit Schrot gefüllten Lauf, waren die beiden Reiter zu weit entfernt. Zudem standen sie zwischen ihm und seiner Farm. Gisela hielt sich dort allein auf, da er seinen Knecht zu Diego Gemelins Hacienda geschickt hatte, um Eisennägel zu besorgen. Seine drei Viehhirten bewachten die Herde und würden zwar seinen Schuss hören, aber niemals rechtzeitig das Haus erreichen, um seiner Frau beistehen zu können. Nach diesen Überlegungen legte Walter seine Büchse so über die Schulter, dass die Indianer nicht fürchten mussten, er wolle sofort schießen, und ging auf sie zu. Während er den Hang hochstieg, rief er sich in Erinnerung, was er über die Eingeborenen dieser Gegend wusste. Viel war es nicht. Seine mexikanischen Freunde teilten diese in zwei Gruppen ein. In jene Indios, die sich ihnen angepasst hatten und in ihren Dörfern lebten, und die Wilden, deren größte Freude es angeblich war, einem Mexikaner einen Pfeil in den Leib zu schießen. Die beiden Indianer vor ihm gehörten zur letzteren Gruppe. Etwa 10 Schritte von ihnen entfernt hielt Walter an und hob die Rechte zum Friedensgruß. »Buenos dias«, sagte er. Der jüngere der beiden Reiter, ein untersetzter, kräftiger Mann mit rabenschwarzem Haar, in dem 2 Adlerfedern steckten, musterte ihn von oben herab. »Du Mann aus dem Norden?« Walter wusste, dass Männer aus den Vereinigten Staaten, von denen bereits etliche in Texas siedelten, von den Mexikanern nicht gerne gesehen wurden. Und auch dieser Indianer schien sie nicht zu mögen. »Nein«, antwortete er. »Ich bin über das große Wasser gekommen und habe von der mexikanischen Regierung dieses Land hier erhalten, um es zu bebauen.« Der Indianer musterte ihn grimmig. »Ich, Puhabechi, vom Volk der Nemene. Ich kämpfe gegen weiße Männer aus Norden.« Er warf einen Blick auf Walters Büchse. Es war eine für diese Gegend ungewöhnliche Waffe, mit 2 Läufen unterschiedlichen Kalibers und feinen Gravuren auf den Metallbeschlägen. Graf Renitz hatte sie vor mehr als 30 Jahren Walters Vater zur Hochzeit geschenkt. Einst gemacht, um in deutschen Forsten wild zu schießen, erfüllte sie nun in der Wildnis von Texas ihre Dienste. »Du schönes Gewehr«, sagte der Nemene. »Du zeigen!« Damit brachte er Walter in die Klemme. Wenn er dem Indianer die Büchse gab, war er selbst waffenlos und ein leichtes Opfer. Weigerte er sich jedoch, zeigte er, dass er dem anderen misstraute. 1000 Gedanken schossen ihm durch den Kopf, während er langsam auf den Reiter zutrat und ihm schließlich die Büchse hochreichte. Puhabechi musterte den eingravierten Hirsch auf dem Beschlag und die unbekannten Schriftzüge. Danach roch er an den Mündungen der beiden so unterschiedlichen Läufe. Kurz legte er die Waffe auf Walter an und lachte, als dieser zurückzuckte. Die Waffe war gut, und er hatte sie gerne gehabt. Dann aber schüttelte er den Kopf und gab sie Walter zurück. »Du kein Mann aus dem Norden. Sonst Gewehr du mir nicht gegeben. Haben du Salz?« »Ja, auf meiner Farm«, antwortete Walter zögernd. Puhabechi wies in Richtung der Farm. »Jetzt Salz holen!« Es gefiel Walter wenig, dass die Nemene zur Farm wollten. Um sie daran zu hindern, hätte er sie doch über den Haufen schießen müssen, und das wollte er nicht. »Es ist nicht weit«, sagte er daher und schritt neben Puhabechis Schecken her. Gisela fühlte sich nicht wohl. Es war ihr kein Trost, dass ihre Nachbarin Rosita Gemelin erklärt hatte, Schwangerschaften würden solche Beschwerden mit sich bringen. Am liebsten wäre sie den ganzen Tag über im Bett geblieben und hätte geweint. Gerade das konnte sie sich aber nicht leisten. Walter und Pepe benötigten etwas zu essen, und sie musste sich dringend um die Gemüsepflanzen kümmern. Jetzt bedauerte sie doppelt, dass Gertrude Schüdle, die in den ersten Wochen bei ihnen gewohnt und ihr geholfen hatte, zu den Poulains gezogen war. Dort wurde sie allerdings dringender gebraucht als hier. Charlotte Poulain war durch einen Schlangenbiss schwer erkrankt und die 8-jährige Cécile noch zu klein, um den Haushalt zu führen. Durch Gertrudes Abreise war einiges liegen geblieben. Wenigstens versorgten die drei Hirten sich selbst und kamen nur alle paar Tage zur Farm, um Vorräte zu holen. »Ich darf Walter nicht im Stich lassen, nachdem er so viel für mich getan hat«, sagte sie stöhnend zu sich selbst und kämpfte sich hoch. Es fiel ihr schwer, sich zu waschen und anzuziehen. Danach musste sie das Feuer auf dem Herd entzünden, Wasser vom Bach holen und einen Kochtopf über die Flamme hängen. Während sie die Graupen für die Suppe abmaß, sehnte sie sich in die gut eingerichtete Küche im Renitzer Forsthaus zurück. Doch der Weg dorthin war ihr für immer versperrt. »Nächstes Jahr wird alles besser«, sagte sie laut, um sich selbst Mut zu machen. Dann war sie auch die Last in ihrem Leib los, von der sie noch immer nicht wusste, ob sie sie nun lieben oder verdammen sollte. Wäre sie sich sicher gewesen, dass es Walters Kind war, hätte sie die Beschwerden der Schwangerschaft mit Freuden auf sich genommen. Doch wenn sie in den Nächten schlaflos neben ihrem Mann lag, erlebte sie in Gedanken immer wieder, wie Diebold von Renitz sich ihrer bemächtigt und sie vergewaltigt hatte. Sie hatte den jungen Renitz erschießen müssen, als dieser ihren Mann töten wollte, und seit jenem Tag klebte Blut an ihren Händen. Zu manchen Zeiten glaubte sie es immer noch daran zu sehen. Auch jetzt eilte sie zum Wassereimer, um die Hände zu waschen, und kämpfte gegen das Gefühl an, Diebold von Renitz' Blut würde sie zeichnen wie ein Kainsmal. Niedergeschlagen, weil sie sich an diesem Tag schon wieder mit der Vergangenheit beschäftigte, widmete sie sich ihrer Arbeit und blickte zwischendurch zu einem der kleinen Fenster hinaus, um zu sehen, ob Walter schon von seinem Kontrollgang zurückkam. Mit einem Mal entdeckte sie zwei Reiter und zuckte zusammen. Es waren Indianer, ihrem Aussehen nach Wilde, wie die Mexikaner sie bezeichneten. So rasch sie konnte, eilte sie zur Tür und schob den Riegel vor. Anschließend nahm sie die Pistole, die ihr Mann zurückgelassen hatte, damit sie während seiner Abwesenheit nicht wehrlos war, und schüttete mit zitternden Händen Pulver auf die Zündpfanne. Erst als die Waffe schussfertig war, wagte sie erneut einen Blick ins Freie. Nun erst entdeckte sie bei den Indianern auch Walter, der von einem Pferd verdeckt gewesen war. »Gisela, es ist alles in Ordnung. Die beiden wollen nur ein wenig Salz eintauschen.« Da er es auf Deutsch sagte, verstand Buhabetschi ihn nicht. Allerdings konnte der Nemene genug Englisch, um den Unterschied zu bemerken. »Du wirklich kein Mann aus dem Norden«, erklärte er. »Weiter oben, am Fluss sind welche.« »Flussaufwärts gibt es amerikanische Siedlungen?« Walter wunderte sich, denn davon hatte er bislang nichts erfahren. Buabetti nickte. »Amerikaner so weit entfernt, wie ein Nemen an einem halben Tag reitet.«
»Danke für die Auskunft«, antwortete Walter nachdenklich. Bis jetzt hatte er geglaubt, die Siedler auf Ramon de Gamuzanas Landlos wären die einzigen im weiten Umkreis. Er fragte sich, weshalb Ramon de Gamuzanas Bruder Hernando oder Diego Gemelin nichts von anderen Ansiedlungen in der Gegend gesagt hatten. Während des kurzen Gesprächs hatte Gisela ihre Pistole in einer Tasche ihres Kleides versteckt und öffnete die Tür.
»Guten Tag«, grüßte sie unwillkürlich auf Deutsch.
»Salz«,
forderte Buhabetschi. Walter trat ins Haus und öffnete die Kiste mit dem grobkörnigen Salz, das an einigen Stellen der Küste gewonnen wurde. Er füllte zwei Handvoll in einen Lederbeutel und reichte diesem dem Nemene, der ihm ins Haus gefolgt war. Buhabetschi musterte den Beutel, blickte sich dann in dem einen Raum um, aus dem das Bauwerk bestand, und sah zuletzt Gisela an. Ihr schwarzes Haar ließ ihre bleichen Züge schärfer hervortreten, und ihre Schwangerschaft war unübersehbar. Allerdings roch sie nicht gesund. Daher wahrte er Abstand von ihr, nahm den Beutel mit dem Salz und ging wieder hinaus. Mit einem einzigen Satz saß er auf seinem Pferd und lenkte es allein mit den Schenkeln. Tabito Savit folgte ihm mit schrillen Rufen. Innerhalb kürzester Zeit waren die beiden außer Schussweite und verschwanden wenig später hinter den Hügeln. Walter blickte ihnen nach, bis sie am Horizont verschwunden waren, und atmete dann erleichtert auf. Gott sei Dank war alles gut gegangen. Aber ihm war klar, dass nicht jeder Besuch eines Indianers so friedlich enden würde wie dieser. Nun lobte er Gisela wegen ihrer Beherztheit und zog sie an sich. »Du bist so mutig und hättest ein besseres Leben verdient.« Gisela sah ihn kurz an und lehnte sich dann gegen ihn. »An deiner Seite habe ich das schönste Leben der Welt«,